NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Die Welt ist aus den Fugen. Fast wäre es heute schiefgegangen mit dem pünktlichen Karnevalsbeginn um 11.11 Uhr. Aber sie haben es dann doch noch hingekriegt, die Jecken in Köln. Mehr dazu gegen Ende dieser halben Stunde. Einige der weiteren Themen. Nächste Hürde in Griechenland. Am Abend wird in Athen über den nächsten Haushalt abgestimmt. Nach dem überraschenden Ergebnis der Urwahl bei den Grünen, was wird aus Claudia Roth? Endlich, die syrische Opposition schließt sich zusammen. Nach einer Kette schwerer Fehler, der Generaldirektor der BBC tritt zurück. Parteitag in Peking. Wie entwickelt sich das Verhältnis der Großmächte China und USA? Dazu heute unser Kommentar. Und natürlich alles vom Sport an diesem Sonntag. Griechenland und kein Ende, möchte man sagen. Mitte der Woche erst hatte das griechische Parlament ein Sparpaket verabschiedet und dies mit denkbar knapper Mehrheit. Da steht heute am späten Abend schon die nächste Hürde bevor, eine Abstimmung über den Haushalt fürs kommende Jahr. Thomas Bormann über den nächsten politischen Akt in Athen.
Verhandlungsmarathon im griechischen Parlament in Athen. Dienstag und Mittwoch der Streit um Sparpaket, seit Donnerstagabend die Debatte um den Haushalt für das Jahr 2013. Diese Debatte soll heute Nacht um Mitternacht enden. Wieder und wieder werfen sich die Abgeordneten immer ähnliche Argumente an den Kopf. Vertreter der Regierung meinen, die Sparpolitik muss sein, so sehr auch Lohn- und Rentenkürzungen schmerzen, aber Griechenland kann nicht auf Dauer mehr Geld ausgeben, als es einnimmt. Es muss einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen. Die Gegner hingegen schütteln energisch den Kopf. Nein, so wird das Land kaputt gespart, meinen sie. Aktuelle Zahlen beweisen, dass sich die Krise immer weiter verschärft. Und tatsächlich, am Freitag wurde bekannt, dass die Arbeitslosigkeit auf 25,5% gestiegen ist, die Jugendarbeitslosigkeit sogar auf 58%. Einer der 1,2 Millionen griechischen Arbeitslosen ist Yorgos Galakos aus Athen. Ich habe so ein Gefühl der großen Unsicherheit. Wie geht es bloß weiter? So geht's vielen hier. Ich tue ja alles, um Arbeit zu finden. Ich frage Freunde, ich schreibe Bewerbung, aber ohne Erfolg. Es gibt ja kaum Arbeit. Auch er befürchtet, dieser Sparhaushalt, den die Abgeordneten heute um Mitternacht beschließen sollen, wird alles nur verschlimmern. Schließlich sollen im öffentlichen Dienst Zehntausende Stellen abgebaut werden. Wo sollen die Leute alle unterkommen? Das fragen sich auch die Demonstranten, die sich am Nachmittag wieder vor dem Parlament in Athen versammelt haben. Die Polizei ist mit Hundertschaften vor Ort, um Ausschreitungen zu verhindern. Es sind heute aber deutlich weniger Menschen dem Protestaufruf der Gewerkschaften und der Oppositionsparteien gefolgt, als noch vor 4 Tagen, als das Parlament über das Sparpaket abstimmte. Das Sparpaket ging in der Nacht zum Donnerstag mit knapper Mehrheit über die Bühne. Für Ministerpräsident Andonis Samaras war dieses Ja zum Sparpaket so eine Art Zeitenwende. Dieses Votum für das Programm schafft die Voraussetzung dafür, dass unsere Kinder eines Tages Arbeit haben werden und dass jeder Grieche die Aussicht auf bessere Tage hat. Stabile Staatsfinanzen in Griechenland als Ziel für die ferne Zukunft. Der allererste Schritt dorthin war für Ministerpräsident Samaras die Entscheidung für das Sparpaket vor 4 Tagen. Der zweite Schritt ist die Verabschiedung des Haushalts heute Nacht. Kaum jemand zweifelt, dass der Haushalt auch tatsächlich beschlossen wird, denn diesmal haben alle Abgeordneten der 3 Regierungsparteien angekündigt, mit Ja stimmen zu wollen. Griechenland hätte damit alle Voraussetzungen erfüllt, um, wie geplant, neue Hilfskredite von der Troika zu bekommen, also von der EU, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Die Troika will allerdings das Sparpaket und auch den Haushalt erstmal in aller Ruhe prüfen. Deshalb wird es morgen beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel noch kein grünes Licht für neue Hilfskredite für Griechenland geben.
Platz 1 bei der Urwahl der Grünen ging gestern an Jürgen Trittin. Platz 2 an Katrin Göring-Eckardt. Dies also wird das Duo für die nächste Bundestagswahl werden. Auf den Plätzen dann Renate Künast und erst auf Platz 4 die Parteivorsitzende Claudia Roth. Reicht das für sie, um in einer solchen Spitzenposition weiterzumachen? Wird sie womöglich gar das Handtuch werfen? Aus Berlin Achim Wendler.
Arbeit hilft über manchen Kummer hinweg. Am Tag nach ihrer bitteren Niederlage war Claudia Roth arbeiten. Sie kam heute ins Büro in der Grünen Parteizentrale und soll dort lange telefoniert haben, in eigener Sache. Aus vielen Ecken der Partei sei sie gedrängt worden, weiterzumachen. Also am kommenden Wochenende wieder für den Vorsitz zu kandidieren, beim Parteitag in Hannover. Einige Grüne bitten sie darum auch ganz offen, nicht nur am Telefon. Vorneweg Katrin Göring-Eckardt, die Siegerin der Urwahl. Ich wünsche mir, dass Rot ein gutes Ergebnis beim Parteitag bekommt, sagte Göring-Eckardt der Bild am Sonntag. Was man ihr glauben kann, denn dass sie selbst den Schwung aus der Urwahl mitnehmen will in die Chefinnenwahl, das hat Göring-Eckardt klipp und klar bestritten.
Nein, ich habe mich als Spitzenkandidatin beworben und was anderes will ich auch nicht, sondern es geht darum, ein Amt auf Zeit zu haben, die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl. Darauf freue ich mich und da will ich auch alle Kraft reinstecken.
Solidarität mit Rot bekundet auch ihr Co-Vorsitzender Cem Özdemir. Er hoffe sehr, dass Claudia an der Kandidatur für den Bundesvorsitz festhalte, sagte er im Zeitungsinterview. Dann Volker Beck, der Geschäftsführer der Bundestagsfraktion. Claudia kann nerven, sagt er wörtlich, und deshalb sei sie für die Partei so unverzichtbar. Und Dieter Janicek, Chef der Bayerischen Grünen. Sein Landesverband stehe klar hinter Claudia Roth. Ähnliches hört man aus anderen Ecken Deutschlands. Kurz, die Grünen, sie scheinen ganz rot heute. Ob das Claudia Roth tröstet, ist völlig unklar. Sie ist jetzt 10 Jahre Parteivorsitzende. Sie ist es offenkundig gern, leidenschaftlich und nicht nur in den Augen und Ohren Volker Becks, manchmal auch nervig. Als die Urwahl begann, hatte Roth bestritten, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen Urwahl und Parteivorsitz. Mit einer Einschränkung. Bei einem schlechten Urwahlergebnis würde sie nicht mehr für die Parteispitze kandidieren. Dann die Schocknachricht gestern früh. Nur 26% der Grünen halten sie für spitzenkandidaturfähig. Das hatte Roth offenkundig nicht geahnt. Nach dieser bitteren Nachricht gestern schwieg sie den ganzen Tag, abgesehen von einem kurzen Statement auf Facebook. Glückwünsche an die Sieger und wörtlich, das ist Demokratie. Und nun? Macht sie weiter? Ihr morgiger Terminplan bestärkt jedenfalls die Zweifel. Um 8 Uhr früh will Claudia Roth sich erklären. Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Danach sitzt turnusgemäß der Bundesvorstand zusammen mit den Siegern der Urwahl und mittags gibt es dann die übliche Pressekonferenz. Allerdings, und das ist interessant, laut Einladung ohne Claudia Roth. Cem Özdemir wird dann allein für die Partei sprechen.
Die Opposition in Syrien hat es schwer gegen die Machtmaschinerie des Diktators Assad, zumal sich auch die Aufständischen selbst mit ihrem teilweise brutalen Vorgehen immer wieder angreifbar machen. Das größte Problem aber ist bislang die Zerstrittenheit der Opposition. Zum einen sind da die unterschiedlichen Gruppen der Aufständischen im Land selbst und auf der anderen Seite noch diejenigen, die im Exil leben und nicht selten zu hören bekommen, sie könnten aus der sicheren Entfernung die Lage im Land kaum mehr einschätzen. Jetzt aber, bei einem Treffen in Katar, haben sich die Fraktionen zusammengefunden. Vielleicht ein entscheidender Schritt hin zum Sturz des Regimes, Björn Blaschke berichtet.
Mehrere Tage haben die Verhandlungen in Doha, der Hauptstadt des Golfstaates Katar, gedauert. Nun ist das Abkommen unter Dach und Fach. Die syrischen Oppositionsgruppen im In- und Ausland haben sich förmlich zusammengeschlossen. Die Vereinbarung zur Bildung der nationalen syrischen Koalition ist ein wichtiger Schritt, da die einzelnen Oppositionsgruppen bisher zerstritten und eifersüchtig aufgetreten sind. Der Grund, viele Unterstützer der Aufständischen hatten den syrischen Nationalrat, kurz SNC, bislang als führende Vertretung der Opposition angesehen, was von vielen anderen Gegnern des Regimes in Damaskus Kritik hervorrief. Der SNC ist nämlich keineswegs repräsentativ für die Opposition, da seine Mitglieder hauptsächlich Exilsyrer sind, und zwar Exilsyrer, die längst nicht alle Gesellschaftsgruppen repräsentieren. Deshalb hatten in letzter Zeit einflussreiche westliche Politiker wie US-Außenministerin Hillary Clinton eine repräsentativere Führung gefordert, der Inlandssyrer und Vertreter aller Gesellschaftsgruppen angehören müssten. Der SNC ist jetzt also nur mehr Teil einer Koalition von Regimegegnern, aber mit 22 von insgesamt 55 Sitzen immer noch die stärkste Fraktion. Insofern ist das, was George Sabra, der neue Vorsitzende des SNC, sagt, von einem gewissen Gewicht. Sabra, ein 65-jähriger Christ aus dem Umland von Damaskus, äußerte sich mehrfach während der Konferenz in Doha, zumeist mit Worten wie diesen.
We need first of all, number one.
Wir brauchen an erster Stelle und vorneweg Waffen, um uns selbst zu verteidigen. Warum bekommt das Regime Waffen aus Russland und Iran, um Leute zu töten? Und die Opfer können ihr Leben nicht schützen. Die Syrer werden keineswegs aufgeben, nach Freiheit und Würde zu streben. Keineswegs. Entweder die internationale Staatengemeinschaft und die anderen arabischen Staaten helfen uns, oder wir kämpfen allein.
Help us, otherwise we will fight alone.
Klar ist allerdings auch, dass die in der nationalen syrischen Koalition geeinte Opposition nun selbst stärker auftreten kann. Und insofern ist zu erwarten, dass sie frühere Forderungen nach einer international abgesicherten Flugverbotszone und Rückzugsgebieten für Flüchtlinge wiederholen wird. Es wird schwer sein, der jetzt geeinten Opposition diese Forderung nicht mehr zu erfüllen. Bisher hatte nämlich immer ein Argument gegen Flugverbotszonen und Rückzugsgebiete gelautet: Die Opposition ist nicht geeint, wir wissen gar nicht, wem wir helfen sollen.
Zuletzt hatte es das im Yom Kippur-Krieg 1973 gegeben. Schüsse von Israel aus hinüber nach Syrien. Heute war es wieder soweit. Angeblich als Antwort auf Feuer von der anderen Seite. Noch klingt das Ganze nicht dramatisch, aber so wie schon an der syrisch-türkischen Grenze, könnte es jetzt auch an der syrisch-israelischen unruhiger werden. Und auch an der Grenze zum Gazastreifen kommt es wieder zu Schusswechseln. Thorsten Teichmann aus Tel Aviv.
Es ist nicht nur die gewaltsame Konfrontation an der Grenze zum Gazastreifen, auf die Ministerpräsident Netanyahu eingehen muss. Zu Beginn der Kabinettssitzung erklärte sich der Regierungschef auch zur Situation auf dem Golan an der Waffenstillstandslinie zu Syrien. Die Welt muss verstehen, dass Israel nicht untätig den Angriffen zuschauen wird. Wir sind bereit, die Antwort zu verschärfen. Gleichzeitig beobachten wir genau die Situation an der Grenze zu Syrien. Auch dort sind wir bereit für jede Entwicklung. Was war passiert? Die israelische Armee hat einen Warnschuss auf syrisches Gebiet abgefeuert. Die Waffe, eine Antipanzerrakete. Das Ziel, eine Stellung der syrischen Armee. Zuvor war auf dem Golan eine syrische Mörsergranate eingeschlagen, eben von jener Stellung auf der anderen Seite der Waffenstillstandslinie. Und wie es in allen Berichten heißt, versehentlich. Der stellvertretende Ministerpräsident Ya'alon verteidigt das israelische Vorgehen. Vielleicht ist es ein absichtliches Versehen. Es ist jedenfalls das fünfte Mal, dass syrisches Feuer die Grenze überschreitet. Zu unserem Glück gab es bisher noch keine Verletzten. Aber wir können das so nicht hinnehmen. Und daher haben wir heute eine sehr deutliche Antwort übermittelt, einen öffentlichen Hinweis. Die andere, wiederkehrende Konfrontation spielt sich im Süden Israels ab. Die israelische Luftwaffe hat Ziele in Gaza angegriffen. Nach palästinensischen Angaben sollen mutmaßliche Stellungen der Hamas, der zerstörte Flughafen in Rafah und Häuser getroffen worden sein, in denen Palästinenser Waffen hergestellt haben. Es gibt Berichte über Tote und Verletzte. Auf israelischer Seite schlugen den gesamten Tag über palästinensische Geschosse ein. 106 Raketen hat ein israelischer Journalist gezählt. Meist trafen sie freies Feld, aber es gibt auch Verletzte. Und vor allem die Angst ist groß, berichtet Schüler Nazim Abbas. Es macht einem Angst, diese Explosion, während ich auf dem Weg zur Schule bin, am Morgen, am Anfang der Woche. Ich habe große Angst, jetzt hierher zu kommen. Nun wollen die Bürgermeister der israelischen Städte zusammenkommen. Sie wollen die Regierung auffordern, sich der Probleme anzunehmen. Auf der anderen Seite in Gaza haben die Menschen zunehmend Sorge, dass die israelische Regierung mit einer militärischen Entscheidung auf die Rufe nach einem härteren Vorgehen reagieren könnte.
Es ist ein journalistisches und menschliches Desaster, was sich da seit Monaten und, wie man inzwischen weiß, seit Jahren bei der großen BBC abspielt. Ein berühmter Moderator, nach dessen Tod herauskommt, dass er offenbar jahrelang Kinder missbraucht hat und niemand mag glauben, dass keiner der Kollegen etwas davon mitbekam. Dann ein vergleichbarer Vorwurf an einen Politiker, diesmal aber unberechtigt. Schlimmer kann es kaum kommen für eine Rundfunkanstalt, die in der ganzen Welt für ihre Seriosität bewundert wird. Kaum noch überraschend, dass jetzt der Chef des Ganzen, BBC-Generaldirektor George Entwistle, zurückgetreten ist. Die Vorgänge in London beleuchtet Barbara Wesel.
BBC-Boss stolpert über schlampigen Journalismus. BBC in der Krise, weitere Rücktritte gefordert. Die Titelseiten der Sonntagszeitungen kennen nur ein Thema. Was für ein Debakel. Seit Wochen schon stand der Sender in der Kritik wegen des Jimmy Savile-Skandals. Der muss, so scheint es inzwischen hier, eine Art pädophiler Wolf im Schafspelz des beliebten Pop- und Kindersendungsmoderators gewesen sein. Nun liegen die mutmaßlichen Taten hier Jahrzehnte zurück. Was der BBC aber vorgeworfen wird, ist, wie sie mit der Affäre umging. Auch dafür war George Entwistle schon damals im Management des Senders mit zuständig. In Teil 1 des Dramas also geht es um den Umgang der BBC mit der eigenen Vergangenheit. Teil 2 aber, der jetzt zum Rücktritt des Generaldirektors führte, ist ein eher unfassbarer Schuss ins eigene Knie. Seit Freitag laufen in den Nachrichten die Entschuldigungen für einen Film in der Sendung Newsnight vom Anfang des Monats. Die BBC entschuldigt sich uneingeschränkt für einen Bericht, durch den der frühere Schatzmeister der Konservativen Lord McAlpine falsch als Pädophiler identifiziert worden war. So heißt es. Seit Wochen war angeregt durch die Savile-Affäre in Großbritannien eine Art Jagdfieber ausgebrochen. Überall wurden Kinderschänder vermutet. In der Presse kursierten Gerüchte über Pädophile, auch in höchsten Kreisen der konservativen Partei. Dieses Klima ließ die Newsnight-Redakteure wohl jede Vorsicht vergessen. Ohne ausreichende Recherche und Beweise wurde McAlpine als ein Täter identifiziert, der in den 70er, 80er Jahren Jungen in einem Kinderheim in Wales missbraucht haben soll. Der Ex-Politiker reagierte empört, er will den Sender verklagen. Und gestern Abend musste BBC-Boss Entwistle das Handtuch werfen. Im Licht des inakzeptablen journalistischen Standards in dem Newsnight-Film habe ich beschlossen, dass die ehrbare Entscheidung jetzt der Rücktritt ist. Was ihm das Genick brach, ist seine völlige Ahnungslosigkeit in dieser hochbrisanten Geschichte. Die wurde ausgerechnet durch den schärfsten Moderator im eigenen Radio 4 Frühprogramm entlarvt. Sie müssen was gewusst haben, weil 24 Stunden vorher ein Tweet die Sendung ankündigte, in der es um einen Tory-Politiker der Thatcher-Jahre gehen sollte. Haben Sie das nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen. Warum nicht? Ich gucke manchmal abends in Twitter. Dafür haben Sie Leute, bohrte John Humphreys. In der dritten Runde dann war Entwistle K.O. So viel Unwissen beim Chef des Senders, er ist immerhin auch formell dessen Chefredakteur, war politisch nicht zu überleben.
Es ist ein bemerkenswertes zeitliches Zusammentreffen. Innerhalb einer Woche wird in den beiden stärksten Nationen der Erde, den USA und China, die politische Führung neu bestimmt bzw. bestätigt. Präsident Obama ist wiedergewählt, jetzt wird die chinesische Führung neu sortiert. Wie es dabei hinter den Kulissen zugeht, ist so schwer erkennbar wie einst in der Sowjetunion, als die politischen Beobachter sich oft als Kreml-Astrologen fühlten. Eines allerdings ist in Peking anders. Hier schafft man seit Jahrzehnten etwas, das die Sowjetunion in 70 Jahren nie schaffte, nämlich einen geordneten Personalwechsel schon vor dem Tod des jeweiligen starken Mannes. Demokratie sieht trotzdem anders aus. Und die Frage ist, ob China mit seinen immensen inneren Problemen tatsächlich politisch schon auf Augenhöhe mit den USA ist. Das Verhältnis der beiden Großmächte ist heute Thema unseres Kommentars von Ruth Kirchner aus Peking.
Wenn man Chinesen nach dem mächtigsten Land der Welt fragt, dann fallen die Antworten eindeutig aus. Natürlich Amerika, sagen die meisten. In Europa sieht das anders aus. In Deutschland denkt jeder Zweite, dass China, zumindest wirtschaftlich, das mächtigste Land der Welt sei. Dass die Selbstwahrnehmung der Chinesen so anders ist, liegt daran, dass man vor Ort viel deutlicher die Probleme wahrnimmt, mit denen die Volksrepublik zu kämpfen hat. Und dass man die Unterschiede im Lebensstandard sieht. Denn das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner liegt in der Volksrepublik deutlich unter dem der Amerikaner. Trotzdem verschiebt sich das globale Kräfteverhältnis Richtung Asien. China und nicht Amerika ist heute der Motor der Weltwirtschaft. In Asien spielt die Zukunft. Das weiß man auch in Washington und konzentriert sich verstärkt auf die Region. Die Verlegung eines Großteils der amerikanischen Flotte in den Pazifik ist dafür das beste Beispiel. Peking reagiert darauf extrem gereizt, fürchtet, die USA wollten Chinas Aufstieg verhindern. Dabei darf man nicht vergessen, dass die USA auch bisher schon die dominierende Macht im Pazifik waren. Ihre Vorherrschaft bestimmt bis heute die Sicherheitsarchitektur. Nur heute reibt sich China daran, beansprucht mehr Mitsprache, rüstet seit Jahren auf und lässt, zumindest regional, die Muskeln spielen, was man im Inselstreit mit Japan sehr gut beobachten konnte. Aber trotz des Auftrumpfens der Chinesen zeigt sich letztlich, dass das Reich der Mitte den USA noch lange nicht den Rang ablaufen kann. Amerika ist Ordnungsmacht in Asien, garantiert die Sicherheit von Ländern wie Japan. China will so eine Rolle überhaupt nicht und hätte vermutlich Schwierigkeiten, willige Partner zu finden. Auch militärisch hinkt China den Amerikanern hinterher. Der bislang einzige Flugzeugträger Chinas ist ein umgebautes Schiff aus den Restbeständen der Sowjetunion. Selbst Chinas ambitioniertes Raumfahrtprogramm kopiert bislang das, was andere schon vor Jahrzehnten erreicht haben. China holt allerdings schneller als erwartet auf und beansprucht regional und global eine deutlich größere Rolle als früher. Vielleicht nicht als internationale Ordnungsmacht, aber als große Regionalmacht mit globalen Interessen. Daran wird sich der Rest der Welt gewöhnen müssen, allen voran die USA. Aber auch China müsste flexibler werden, müsste sich einbinden lassen in internationale Sicherheitsfragen. Denn eine Volksrepublik, die international verankert ist, ist berechenbarer als ein isoliertes Powerhouse, das ständig glaubt, Amerika wolle es eindämmen und klein halten.
Ein Kommentar von Ruth Kirchner im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es hatte kräftig geknirscht in der schwarz-gelben Koalition des Horst Seehofer in München. Streitthema: die Studiengebühren. Denn seit in Bayern ein Volksentscheid gegen die Gebühren droht, hatte die CSU eine politische Spitzkehre hingelegt und sich plötzlich auch für deren Abschaffung ausgesprochen. Nicht mit uns, so die FDP. Die Studiengebühren seien im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Da konnte die CSU schlecht widersprechen, denn mit exakt demselben Argument hatte sie soeben im Bund das Betreuungsgeld durchgedrückt. Die Gebühren bleiben also vorerst und alle in München sind sich einig, in Frieden uneinig zu sein. Irene Esmann berichtet.
Dissens, das ist das Ergebnis des Koalitionsgipfels zu den Studienbeiträgen von gestern Abend. Die CSU will die Gebühren abschaffen, die FDP nicht. Schwarz-Gelb konnte sich lediglich darauf einigen, dass die Gespräche nicht beendet, sondern nur unterbrochen sind.
Und dann werden wir im Januar, und wir treffen uns regelmäßig, dann auch wieder zusammenfinden. Ist doch ein ganz normaler Vorgang.
In ausgeruhter Stimmung nach den Weihnachtsferien mit allen Geschenken, die es am Heiligen Abend gab. Wir werden gut weiterarbeiten.
Bis dahin könnte es aber zur skurrilen Situation kommen, dass die Abgeordneten im Landtag über die Studienbeiträge abstimmen müssen. Der hochschulpolitische Sprecher der Freien Wähler, Michael Piazzolo, warf der Koalition bereits Regierungsunfähigkeit vor und kündigte einen heißen Winter an. Laut CSU-Fraktionschef Georg Schmidt wird die Opposition mit Abstimmungsanträgen zu den Studiengebühren aber keinen Erfolg haben. Seine Leute würden sich koalitionstreu verhalten, so Schmidt.
Wir haben einen klaren Koalitionsvertrag, auch zu diesem Thema. Wir stehen zu diesem Vertrag. Das Pacta sunt servanda gilt für uns.
Die CSU will aber weiter versuchen, die FDP umzustimmen, um noch vor einem Volksentscheid aus dem Gebührensystem auszusteigen. Seehofer hat vor, das Geld für die Hochschulen dann aus dem Haushalt zu nehmen. Der Fraktionschef der Liberalen im Landtag, Thomas Hacker, würde aber lieber in die frühkindliche Bildung investieren.
Der Bildungserfolg entscheidet sich vor allem an den ersten Jahren der Entwicklung eines jungen Menschen. Und dass wir hier auch noch zusätzlichen Investitionenbedarf sehen, das liegt auf der Hand.
In der kommenden Woche wird Innenminister Joachim Herrmann nun aber erst einmal die Eintragungsfrist für das Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren bekannt geben.
Karneval in Köln, da kommt so manches ins Rutschen. Aber eines sollte doch feststehen, der pünktliche Beginn des Karnevals am 11.11. um 11.11 Uhr. Diesmal war es knapp.
Habt keine Angst, ihr seid zu früh. Ihr werdet das gleich sehen.
Da die Uhren der Offiziellen auf der Bühne anders tickten, gab es zwar eine kurze Irritation, doch das Jecke-Publikum übernahm kurzerhand die Regie und so war das klassische Zählkommando pünktlich auf die Sekunde. Es war in vieler Hinsicht eine rekordträchtige Sessionseröffnung. Schon am frühen Mittag baten Verantwortliche von Stadt und Polizei, die Feierzone in der Altstadt nicht mehr anzusteuern. Fast den ganzen Tag schien die Sonne über Köln und bei angenehmen Temperaturen war der Zustrom aus dem Umland und den angrenzenden Ländern besonders groß. Der Heumarkt selbst wurde bereits um 10 Uhr wegen drohender Überfüllung gesperrt. Die, die es rechtzeitig auf den Platz geschafft hatten, waren begeistert.
Fantastischer Sessionsauftakt. Was will man mehr? Kölsche Herz schlägt im Dreivierteltag.
4 Uhr fing das schon an für uns. Und dann sind wir direkt hierhin. Dann ist die Schwiegermutter schuld.
Traditionell traten die Künstler ohne Gage auf. Für die meisten ist es eine Ehre, dabei zu sein. Es fehlt nie eine der bekannten Bands. Und die bekommen viel von ihrem Publikum zurück, wie Karl-Heinz Brandt von den Räubern nach deren Auftritt noch sichtlich bewegt schildert.
Das ist Adrenalin aus Schloss Bohr, wenn man das sieht. Vor allen Dingen das Wetter noch, wie heute, dass die Leute denn da also richtig nach Dürsten. Endlich geht's wieder los und die stehen da und die lesen die Texte von den Lippen, versuchen ihn mitzusingen. Ja, und das ist eigentlich für mich ein Stückchen Kölsche Heimatgefühl, das ist Lebensgefühl. Das ist eigentlich auch das, was die Stadt so richtig charakterisiert für mich.
Köln blickt auf ein prall gefülltes Wochenende zurück. Am Freitag kamen fast 100.000 zur Arschu-Kundgebung, um sich deutlich gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Viele Gruppen, die heute zur Sessionseröffnung auftraten, waren auch bei Arschu dabei, wie Bömmel-Lückerath, von den Blackfurs.
Die Leute haben noch ein Anliegen, die wollen Karneval feiern. Und vor zwei Tagen hatten die Leute auch ein Anliegen. Und es ist natürlich toll in Köln, dass überhaupt auch zu solchen Gelegenheiten so viele Menschen kommen, ob es jetzt um eine ernsthafte Sache geht oder ob es um eine lustige Sache geht.
Fastelovend im Blut, he und am Zuckerhut heißt das Motto des Rosenmontagszuges. Und es hat sich eingebürgert, dass das Motto für die gesamte Session gilt. Es wird also brasilianisch heiß in Köln bei vermutlich eiskalten Temperaturen. Denn die Session ist kurz und endet bereits im Februar. Genau in drei Monaten geht der Rosenmontagszug durch Köln, was Festkomitee-Vize Joachim Wüst gar nicht mal schlecht findet.
Es wird natürlich eine sehr kurze und damit auch heftige Session. Aber ich persönlich bin also ein lieber Freund von kurzen Sessionen, als wenn ich sich so wie Kaugummi trinke. Das heißt, wir schlafen ein bisschen weniger, aber dafür feiern wir intensiver.
Klingt überzeugend. Jochen Hilgers zum Karnevalsbeginn in Köln. Die Fähigkeit zur Selbstkritik ist eine Zierde. Das sagen sich zweifellos die Journalistinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn sie jedes Jahr einen Preis verleihen, den eigentlich niemand haben will und trotzdem jemand bekommt und immer aus den eigenen Reihen. Das ist tapfer. Diesmal trifft es eine Sendung, die mit dem kleinen Zacken in der Krone gewiss leben kann.
Ausgezeichnet wird die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau vom 16. Mai 2012 für die Berichterstattung über die neue französische Regierung. Autor war Michael Strempel.
Kurz und prägnant, so die Jury der Medienfrauen von ARD, ZDF und ORF, informiere der Autor über die Köpfe im neuen französischen Kabinett. Die saure Gurke für einen besonders frauenfeindlichen Beitrag habe er deshalb verdient, weil er mit keinem Wort erwähnt, dass die Regierung erstmals zur Hälfte aus Frauen besteht.
In Ayrauts Regierung wird Hollandes Wahlkampfmanager Pierre Moscovici neuer Wirtschafts- und Finanzminister. Laurent Fabius, unter Mitterrand selbst Premierminister, wird das Außenministerium übernehmen. Der Aufsteiger Manuel Valls wird Innenminister.
Es hätte nicht viel Zeit gekostet, deutlich zu machen, dass Hollande mit der Frauenquote ein zentrales Wahlversprechen eingehalten hat, sagt die Juryvorsitzende Henriette Wrege. In der Begründung formuliert sie es ironisch.
Das Publikum der Hauptnachrichtensendung im Ersten bleibt mit dem vertrauten und beruhigenden Gefühl zurück, dass der Nachbar von der angekündigten Geschlechterrevolution offensichtlich verschont geblieben ist.
Wenn Frauen selbst dann nicht vorkommen, obwohl sie 50% erreicht haben, dann fangen wir mit der Quotendebatte bei Null an, sagt Wrege. Deshalb die saure Gurke für die Tagesschau.
Ein Bericht von Andrea Müller. Zum Schluss der Sendung jetzt der Sport im Echo des Tages heute mit Michael Augustin.
Zwei Spiele laufen noch in der Fußball-Bundesliga und da ist gut was los. Hannover 96 führt beim VfB Stuttgart mit 3:2 und das, obwohl die Niedersachsen schon mit 0:2 hinten lagen. Und Greuther Fürth liegt aktuell hinten und zwar mit 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Vorher hatte der VfL Wolfsburg einen klaren Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Lorenz Günther Köstner gewann gegen Bayer Leverkusen mit 3:1. Die Wolfsburger lagen nach zwei Toren von Diego und einem Treffer von Dost schon zur Pause mit 3:0 vorn. Kießling gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer für Leverkusen. Bei Wolfsburg stellt sich nach wie vor die Frage, wie geht's weiter mit Trainer Köstner?
Ich genieße diese Spiele und lasse mich auch gar nicht, das habe ich zur Mannschaft gesagt, damit überhaupt nicht beeinflussen. Und sie soll sich auch nicht beeinflussen lassen, weil der mächtige Aufsichtsrat und VW und natürlich VfL, die müssen ja auch für die Zukunft planen. Ob ich dann in der Zukunft dabei bin, das stört mich jetzt an und für sich wenig.
Und offenbar auch nicht, ob Klaus Allofs oder wer auch immer sein neuer Boss wird. Die Wolfsburger bleiben Tabellen 16. Leverkusen wäre Stand jetzt 5. Die Bayer 11 um Stefan Reinhardt war vor allem in der ersten Halbzeit chancenlos.
Wolfsburg hat eine sehr gute Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Wenn man da nicht so zu 100% von der ersten Minute da ist, dann wird es schwer, wenn die einmal ins Rollen kommen. Ich glaube, wir waren heute nicht die frischesten, um da noch was entgegenzusetzen und dann läuft ein Spiel halt so.
In der zweiten Fußball-Bundesliga kommt Cottbus immer dichter an die Aufstiegsplätze ran. Der FC Energie gewann gegen Dynamo Dresden mit 2:0 und steht als Tabellenvierter punktgleich hinter dem dritten Kaiserslautern und einen Zähler hinter dem zweiten Hertha BSC. Außerdem verlor der FSV Frankfurt gegen 1860 München mit 0:1. Ingolstadt besiegte Regensburg mit 4:2. Schlechte Nachrichten für Bundestrainer Joachim Löw. Mittlerweile 4 Spieler haben für das letzte Länderspiel des Jahres am Mittwoch in Amsterdam gegen die Niederlande abgesagt. Jerome Boateng und Marcel Schmelzer sind verletzt. Bastian Schweinsteiger hat einen Infekt und Toni Kroos einen Magen-Darm-Virus. Löw will nach den Spielen heute überlegen, noch Spieler nachzunominieren. Und in der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel im 11. Spiel seinen 10. Saisonsieg gefeiert. Der deutsche Meister gewann gegen Nettelstedt-Lübbecke mit 30:23. Die Kieler bleiben damit Tabellenzweiter hinter den Rhein-Neckar-Löwen. Für Nettelstedt-Lübbecke geht es 2 Plätze runter auf den 8. Rang.
Soweit der Sport mit Michael Augustin und so viel für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.